Hallo und willkommen beim Podcast Less of the Same. Mein Name ist Helmut Steckel, Kreativdirektor bei der GEK. Wir haben heute eine sehr renommierte Gästin, man muss sie eigentlich nicht vorstellen, ich tue es trotzdem, Birgit Reitbauer. Sie ist österreichische Gastronomin und Gastgeberin im Steirereck, im Wiener Stadtpark und im Bogusch. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinz Reitbauer führt sie eines der international renommiertesten Restaurants Österreichs, das seit vielen Jahren zu den besten Restaurants der Welt zählt. Birgit Reitbauer gilt als prägende Persönlichkeit der österreichischen Spitzengastronomie und steht besonders für außergewöhnliche Gastfreundschaft, Servicekultur und die Verbindung von kulinarischer Tradition mit zeitgenössischer Küche. So hat es mit ChatGPT vorgeschlagen. Passt das?
Ja, sage ich, sehr positiv. Klingt ein bisschen alt, aber sehr positiv.
Na gut, etwas Negatives haben wir hier nicht.
Nein.
Wird uns hier nicht über die Lippen kommen. Wir sprechen heute über Less of the Same. Weil die meisten Menschen heute leben in dem, was man nennt, die Sea of Sameness. Sie baden in einer Sea of Sameness. Sie konsumieren mehrere Stunden am Tag Online-Content. Sie bekommen dort das ausgespielt, wofür sie sich ohnehin schon interessieren. Sie suchen online, sie informieren sich online in ihren eigenen Bubbles. Und wir nennen dieses Phänomen der um sich selbst herum kuratierten Welt die Islandification, also die Verinselung der einzelnen Person im eigenen More of the Same. Fine Dining bietet da ja einen echten Ausweg, das Gegenteil zu More of the Same. Wie sehr ist Less of the Same auch der Anspruch vom Steirereck und vom Bogusch?
Ja, ich glaube, unsere Häuser stehen alle für sich. Wir haben ja eigentlich drei mit der Meierei eigenständige Säulen. Sie stehen alle drei für sich, für etwas, ja, für einen Moment, für Genuss, schöne Zeit verbringen, ja. Natürlich auch Austausch, Kommunikation. Also für uns ist es schön, wenn der Gast zu uns kommt und uns eigentlich die Möglichkeit bietet, ihn abzuholen und in unsere Welt zu führen. Ja? Also das heißt, genau aus seiner Bubble rauszuziehen und in unsere Welt zu führen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Häuser ausmacht und wo man auch ein bisschen selber schuld ist als Gast, ob man es dann zulässt oder nicht. Wie viel man zulässt davon.
Wie ist das bei den meisten Gästen? Sind die meisten Gäste offen?
Ich glaube, es ist eine Momentaufnahme. Es ist natürlich ein Unterschied, ob es ein Geschäftsessen ist, dann sind die Anforderungen an das Haus einfach ein anderes oder sind andere, weil man sich natürlich auf ganz andere Dinge fokussiert. Wenn man jetzt mit seinem Partner oder seiner Partnerin ausgeht und einen schönen Abend gemeinsam miteinander verbringen will, dann ist man natürlich auch fokussiert, aber auch trotzdem offener noch einmal, dass die Meinung anderer oder die Worte anderer hört, ja. Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, ja. Auch ob man in einer kleineren oder größeren Gesellschaft ist, ein großer Tisch unterhält sich meistens sehr gut miteinander, der braucht vieles von uns dann so gar nicht, ja. Bei kleineren Tischen kann man sich mehr einbringen, kann man auch ein anderes Gespräch beginnen. Also das ist schon, wir versuchen da schon sehr individuell abzuholen.
Es ist ja ihr seid ja eine der bekanntesten Marken im Fine Dining in Österreich. Braucht ihr da überhaupt noch Marketing?
Ich glaube, unser Marketing ist ein tagtägliches, nämlich der Gast, der heute hinausgeht und sagt, das war großartig und das weitererzählt. Das ist unser wichtigstes Marketing eigentlich, weil es das Ehrlichste, das Direkteste und das Schnellste ist natürlich. Es ist doch das Unmaskierteste, weil der Gast natürlich das Empfinden weitergibt, was er erlebt hat, ja. Was für ihn so besonders war, an einem Besuch im Haus, ob es jetzt ein Bogusch war, wo man sagt, man hat eine tolle Übernachtung gehabt oder eine schöne Zeit und ist total runtergekommen, oder ob es in Wien ist, wo halt dann einfach ein spezieller Moment besonders gefeiert worden ist oder besonders zelebriert worden ist. Also ich glaube, das ist schon das bisschen dieses Besondere, was die Häuser ausmacht und was auch gesucht wird.
Spricht man das Bogusch aus?
Bogusch.
Oh, ich habe das immer falsch gesagt.
Nein, das ist kein Problem.
Und die Meierei habe ich gleich unter den Tisch fallen lassen.
Nein, das ist überhaupt kein Problem.
Okay, und wie ist das mit Sternen und mit Online-Reviews? Wie fällt das für euch ins Gewicht?
Also für uns ist zum Beispiel ein Feedback, was wir direkt bekommen, ganz wichtig. Ja, weil wir sagen, wenn sich ein Gast die Mühe macht, er schreibt das uns persönlich, er möchte da seine Erfahrung teilen, ob es positiv oder negativ war, dann ist das für uns ganz wichtig. Diese Anonymität, die sehr oft im generellen Internet stattfindet, finde ich immer schwierig. Ja? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen ein Teilen einer persönlichen Meinung, ob es positiv oder nicht, ist völlig dahingestellt, die, wo man dem Gegenüber auch gar keine Chance gibt, das vielleicht auch zu argumentieren, zu vielleicht auch widerlegen. Vielleicht gibt es da grundsätzlich ein Missverständnis oder vielleicht dem absolut zuzustimmen und sagen, das war jetzt wirklich, es tut uns wahnsinnig leid, dass wir das so erlebt haben. Und es nimmt uns auch die Chance, dass man sich eigentlich auch erkenntlich zeigt dafür oder entschuldigt. Ja. Also ich sage, für uns ist es essentiell, wenn ein Gast, und manche scheuen, oder eigentlich viele Gäste scheuen das, dass sie Kritik direkt vor Ort anbringen. Und das finden wir total schade, weil genau das ist es ja. Wenn jetzt, ich sage jetzt einmal, ein bisschen zu viel Salz dabei ist oder das Gericht vielleicht zu lau ist, irgendwelche Dinge, ja, und der Gast sagt das sofort, dann ist es unser Momentum, dass wir da sofort reagieren können. A, dass wir es austauschen, B, dass wir uns entschuldigen, C, dass man irgendwas anderes dafür anbietet oder dass man dann einfach ein Dessert noch mitschickt und sagt, es tut uns wirklich leid, das war gehabt, es sind ja überall Menschen am Werk. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist diese direkte Kritik, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die ist natürlich auch nicht immer angenehm, weil manchmal wird Kritik auch nicht sehr nett weitergegeben und trotzdem hilft sie uns, weil sie natürlich auch an einem nagt, ja, sie hilft uns dann eigentlich wieder weiterzukommen. Ja. Lob ist super, freut uns alle, wir baden uns darin, aber in Wahrheit bringt es uns nicht weiter, ja. Es lähmt uns, ja, wenn wir sagen, es passt eh alles. Ja. Bei Kritik ist es dann schon so, dass es Punkte aufzeigt, wo man denkt, das ist wirklich, und eigentlich wollten wir das eh schon ändern und jetzt machen wir es oder haben wir gar nicht so gesehen. Also es öffnet natürlich die Augen für viele Dinge. Und ich finde trotzdem, anonymes Bashing finde ich schwierig. Mhm. Ja, das finde ich ganz schwierig, weil das ist einfach nicht für uns nicht das Richtige. Ich antworte oder wir antworten auch auf das nicht. Also wenn es auf uns direkt kommt, dann machen wir das. Und dann ist es absolut in unserem Interesse, dass wir das, ob es jetzt wieder gut machen ist oder erklären. Ja. Und Marketing, glaube ich, also wie gesagt, das brauchen wir alle, immer wieder. Ja. Ja. Und Sterne und Hauben helfen natürlich, trotz alledem, dass man immer wieder in aller Munde bleibt. Ja? Also gestern war zum Beispiel eine Verleihung, dann ist es heute in der Zeitung, der Gast liest wieder, ah, Steyrek, waren wir schon lange nicht mehr, könnte man wieder mal hingehen, oder ah ja, waren wir erst letztens, haben wir auch so empfunden oder nicht empfunden. Ja? Also es ist immer wieder sowas auch für uns wichtig. Ja? Am Ende ist es trotzdem das Allerwichtigste, dass der Gast, der unser Haus verlässt, zufrieden ist. Egal, wie viele Sterne auf der Tür picken.
Ihr habt ja den berühmten Brotwagen mit 25 Brotsorten, mit Plunzenbrot und Chorizo-Brot. Ihr habt, wie heißt das, eine Kitz-Niere, glaube ich, Ziegenkitz-Niere. Ist das auch Marketing?
Könnte man vielleicht so sehen, aber wir nennen es, oder für uns ist es eigentlich Großzügigkeit. Und auch eine Möglichkeit, diese Vielfalt, die wir in diesem Land haben, zu zeigen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil der Gast hat wahrscheinlich bei uns, wenn er zu uns kommt, auch mit einer Sorte Brot genug. Ja, es gibt ja wirklich reichlich zu essen, ja, ob es jetzt die Happen sind, ob es die Petit Fours sind, dazwischen. Also wenn er jetzt nicht wirklich nur Vorspeis bestellt, dann ist die Chance ist wirklich sehr gering, dass er jetzt hungrig hinausgeht. Also es gibt da wirklich sehr viel zu genießen, aber trotzdem ist es so, wir glauben, diese Großzügigkeit macht dieses Haus auch aus. Diese 25 Brotsorten, diese 60 Käsesorten, der Schnapswagen mit, weiß ich nicht, 80 Schnapssorten oder die Gestiefsorten. Es ist so dieses, ich kann, wenn ich will, wählen. Und das ist ja das Schöne. Ja, wir sind ja, wir neigen ja alle ein bisschen dazu, dass wir dann immer wieder zu gleichen Dingen greifen. Und dann sehe ich etwas, dass ich, ah, Plunzenbrot. Ich mag eigentlich keine Blunzen, aber das probiere ich jetzt. Ja. Also man wird verleitet, die Vielfalt zu probieren. Und uns gibt es die Möglichkeit, eigentlich das Marketing für unsere Partner zu betreiben. Ja. Weil es gibt so viele tolle Produkte in Österreich und so viele tolle Käsereien, Bäckereien. Und unser Brotandi, der seit 21 Jahren den Brotwagen betreut, ja, der verkauft das einfach auch toll. Ja. Und einige Brotsorten haben es tatsächlich von diesem Brotwagen in die breite Masse geschafft. Ja. Und das ist ja auch etwas, weil da bietet sich die Möglichkeit, dass man auch ein bisschen ein Spielfeld hat für Neuigkeiten und für Lustigkeiten. Und wenn es nichts ist, dann nimmt man es runter und macht mal was anderes.
Mhm. Ich springe da gleich zu meiner ursprünglich letzten Frage, die ich vorhatte, am Schluss zu stellen. Ich habe nämlich ein paar Reviews gelesen und auch so Foodblogs mir angeschaut über das Steyrek. Und da schreibt jemand ein paar Worte hier, eine Scheibe Brot oder ein Nachschenken da. Diese Kombination aus herzlich und Aufmerksamkeit erlebt man nicht oft. Herzlichkeit, Großzügigkeit und der stete Wille, dem Gast einen sensorisch durch und durch gelingenden Abend zu bereiten. Das steht da drin. Und da habe ich mich gefragt, wie viel, wenn man less of the same den Leuten bieten möchte, dass sie less of the same erleben, wie viel davon ist geben statt nehmen?
Ich glaube, ganz viel. Und es ist ganz schwer zu messen, was dann tatsächlich zurückkommt. Ich glaube, das Schönste, was zurückkommt, ist eigentlich, dass der Gast wiederkommt. Das ist ja für uns das schönste Kompliment und das schönste Danke, was man uns geben kann. Natürlich das Danke sowieso oder Danke, es war toll oder Danke, es war super oder Danke für den schönen Abend. Aber wir haben als Steirer einen wirklich wahnsinnig hohen Stammgästeanteil. Und für mich ist ein Stammgast auch jemand, der einmal im Jahr kommt. Wir haben Gäste, die kommen vor Weihnachten einmal im Jahr. Das ist so ihre Zeitspanne, ob sie aus dem Ausland kommen, aus Norwegen, aus Amerika, egal woher, oder aus Österreich. Es ist völlig wurscht. Sie kommen einmal im Jahr. Für mich ist das nach einigen Jahren ist es ein Stammgast. Oder im zweiten Mal, dritten Jahr. Wenn man sich einfach aneinander erinnert, ist es ein Stammgast. Und wir versuchen ja da sehr persönlich darauf einzugehen. Also wir machen uns, das ist natürlich der Vorteil der neuen Technologien, wir haben ein Reservierungssystem, wir können uns gewisse Anmerkungen machen, wo ist der Gast das letzte Mal gesessen, welches Wasser trinkt er, welchen Wein hat er getrunken, was mag er nicht, hat er Allergien, all diese Dinge, die es noch treffsicherer machen, ihm eine schöne Zeit zu bereiten zu können, dass diese Information speichern wir für uns. Ja. Und das ist dann einfach genauso toll, wenn der jedes Jahr zu Weihnachten, dann ist das für uns so, ich sage das oft vor Weihnachten, das ist für uns der Beginn von Weihnachten. Wir wissen, Weihnachten kommt, weil der Gast kommt jetzt und der ist da und der Adventssamstag ist offen und die Familie kommt. Und das ist so besonders und das ist, glaube ich, das Allerschönste, was wir zurückbekommen können. Ja, neben einem Danke ist es einfach, dass Gäste immer wieder kommen und einfach es schätzen, was wir tun. Ja, und ja, daher auch Returner sind sozusagen.
Wie die Zugvögel, die nach Hause kommen.
Ja, genau.
Sehr schön. Ich habe auch in einem Foodblog gelesen, dass jemand schreibt, ein Freund hat im Steirereck gesagt, angesichts der Vielfalt der Speisen, er ist überfordert, hat eigentlich am liebsten nur ein Schnitzel und eine Cola. Und dann wurde ihm kurz darauf später ein Schnitzel und eine Cola hingestellt. Ich frage mich, wie kriegt man, ihr habt ja ein großes Team auch, wie kriegt man die einzelnen Teammitglieder so begeistert oder so motiviert, dass sie sowas machen?
Es ist natürlich Vorlieben. Ja? Mhm. Wir haben viele, viele, viele Teammitglieder, die schon wirklich einige Zeit bei uns sind. Das ist natürlich auch wichtig für Junge, die ins Team dazustoßen, dass sie einfach viele, unter Anführungszeichen, Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren können. Und ich glaube, dann ist es etwas, was mein Mann und ich beide in unseren Teams jeweils gut geschafft haben, wir haben Menschen neben uns groß werden lassen. Das heißt, wir haben eigentlich neben uns Gastgeber groß werden lassen, die fast auf Augenhöhe mit uns gemeinsam dieses Haus leiten. Und damit meine ich, dass eben auch ein Mitarbeiter die Entscheidung treffen kann, ob der Gast jetzt da schneller mal ein Schnitzel kriegt oder einen Cola haben wir sowieso. Aber ob wir jetzt entscheiden, den Schmäh machen wir uns und dem servieren wir jetzt ein Schnitzel oder wir holen ein Käsekreiner vom Würstelstand, weil das halt gerade so in der Pointe gefallen ist oder irgendetwas. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man Menschen neben sich groß werden lässt und ihnen vorlebt, dass so eine Spontanität erwünscht ist, ja, okay ist, ja, und dass man das auch unterstützt, wenn es dann gemacht wird, ja. Und da gibt's dann ganz viele Blödeleien, auf die man manchmal kommen mit Tischen und das ist dann wirklich wahnsinnig lustig. Und ist ja auch vor allem für den Mitarbeiter, das darf man nicht vergessen, es wird dann einfach von Beruf zur Berufung, ja. Er ist ja dann ein Teil des Hauses und ein Teil dieses Dankes, was da zurückkommt und das ist ganz entscheidend.
Das heißt, das passiert eher durch Vorleben, als das ist nicht explizit ausgesprochen oder gibt keine Einschulung?
Nein. Die Blödheiten fallen uns immer stegreif ein. Ja, es ist wirklich etwas. Es ist so eine, also ich bin sicher eine Person, die sehr schnell im Denken ist und sehr schnell in solchen Dingen, wo dann sowas gleich einmal als guter Schmäh gut rennt. Ja. Aber wir haben einfach auch, und das ist wahrscheinlich in einem gewachsenen Team so, dass dann trotzdem die Menschen bleiben, die halt irgendwie zu einem passen, ja, und die dann so ein bisschen auch das mittragen können. Mhm. Und das ist dann das Schöne, wenn halt dann solche Dinge, wenn man hört, der Gast war da und es ist ein bisschen ein Klamauk gemacht worden oder es ist irgendein ein witziger Gag gemacht worden. Also mich freut das immer, weil ich mir denke, der Gast hat eine mega fetzen Gaudi gehabt, ja. Und unsere Mitarbeiter haben das richtig realisiert, haben das aufgefangen und haben es rübergespielt. Und das ist halt, das fällt dann aufs Haus zurück und am Ende des Tages auf alle von uns. Und das ist unser Erfolg und der Gast ist super happy.
Ich frage mich, ob das mit Druck zu tun hat, unter dem man gemeinsam steht. Es war ja vor nicht allzu langer Zeit, gab es ja in der Presse ein Interview, wo Sie gesagt haben, dass Sie und Ihr Mann 100 Stunden die Woche arbeiten. Wenn man unter so einem hohen Arbeitspensum steht, trägt das dazu bei, dass das Team dann auch eingeschworen wird?
Das hat, glaube ich, nichts mit dem Arbeitspensum zu tun, sondern das hat wirklich mit einem, ich glaube, mit den Personen zu tun, die da vorne stehen und die diese verschiedenen entweder Gefühle oder Reaktionen oder Aktionen vermitteln können. Also ich glaube nicht, dass jetzt mein Mitarbeiter sagt, ich mache das deswegen, weil die Chefin so toll ist und 100 Stunden arbeitet.
Das meine ich vielleicht nicht, sondern eher vielleicht die Erwartungshaltung. Also wenn man sieht, jemand setzt sich so stark ein, steht so sehr hinter dem Produkt, dass, ob das motivierend ist?
Naja, es ist vor allem, glaube ich, das betrifft eher, es ist vor allem motivierend, dass man selbst auch einfach manchmal über seine Grenze geht, seine persönliche. Ich glaube, das ist für viele doch, weil die einfach sagen, also die Chefin, der Chef, klar, das ist auch ihr Unternehmen, das ist ja klar, das ist ja auch ihre Ernte, die sie einfach, aber trotzdem gibt man dann so einfach dieses Quäntchen mehr von sich selber. Also das, glaube ich, betrifft eher Durchhalten, Leistung, diese extra Mile und so, ja. Aber das, was das andere betrifft, glaube ich, also diese Mehrdienstleistung am Gast, das ist wirklich etwas, was wir alle wahnsinnig gern machen und wo es in den Augen schon böse blitzt, ja, wenn wir sowas angehen, also so böse im Sinne von verteufelt blitzt, ja, und ich glaube, das ist einfach das behält uns die Freude an der Arbeit, glaube ich, und das ist ganz wichtig, das ist eben, das habe ich in dem Interview auch gesagt, dass die Freude an Arbeit auch vermittelt wird, ja, und das eben, es wäre jetzt immer wieder angesprochen auf diese 100 Stunden, ja, da denken, ich glaube, manchmal rattert es dann in den Menschen, wie geht sich das aus, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag, wie, ja, wenn man Unternehmer ist, dann hört das Denken ans eigene Unternehmen auch nicht auf, ja. Okay, dann bist du jetzt halt am Sonntagmittag beim Mittagessen und denkst nicht, aber du bist halt am 22 Uhr am Abend, denkst wieder nach über irgendwas anderes. Also das ist ja ein sehr verschwommener Bereich. Mhm. Aber ich glaube, bei den Mitarbeitern ist es definitiv so, dass es auch diese Freude an der Arbeit erhält, dass sowas möglich ist, dass man sowas auch machen darf. Es gibt in anderen Ländern, Unternehmen, in der Gastronomie, da darf der Mitarbeiter kein einziges persönliches Wort mit dem Gast sprechen. Mhm. Dort ist das nicht gewünscht, weil du damit auch natürlich eine gewisse Kontrolle aus der Hand gibst. Ja. Und für viele, die natürlich dann sagen, ja, weiß ich nicht, kann das der Mitarbeiter, ich will das nicht, ich will, dass er ganz klar mein Programm weitergibt und das, für was wir stehen, und er soll nicht lächeln oder er soll nicht lachen oder er soll nicht lustig sein. Ja, das ist eine Art von Unternehmensführung. Wir haben eine andere.
Die offensichtlich gut funktioniert.
Meistens.
Nichts funktioniert immer.
Ja, genau.
Wann spricht man über euch?
Wann? Es gibt, glaube ich, viele Momente. Man selber sieht natürlich sich selbst immer anders, in einem anderen Licht, oder wie oft etwas erwähnt wird oder wie oft das in der Zeitung steht. Ich organisiere den Opernball mit. Ich bin wahnsinnig oft auf mein letztes Kleid angesprochen worden. Also da spricht man drüber. Ja? Man spricht drüber, das war super, die Farbe war cool oder das war ein tolles Kleid oder wie auch immer. Also es gibt, dadurch, dass wir doch schon sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, gibt es natürlich mehrere Anlasspunkte, dass man darüber spricht. Gestern die Auszeichnungen. Haben Sie wieder das und das erhalten oder auch nicht? Oder sind Sie abgestürzt oder aufgestiegen? Ja, also ich glaube, es gibt immer die sich für Essen und Trinken interessieren, sind natürlich ein bisschen in ihrer Bubble und thematisieren dann auch gewisse Dinge. Und das finde ich jetzt gut oder das finde ich jetzt nicht gut oder das kann ich nachvollziehen oder das verstehe ich überhaupt nicht. Also da wird sicher, Essen und Trinken verleitet sicher, darüber zu diskutieren, weil es ein sehr subjektives Erlebnis ist. Mhm.
Das bringt mich zum Thema Zielgruppe, die Bubble. Ist Ihre Zielgruppe explizit definiert?
Nein, 6 bis 100. Oder 102, unser ältester Stammgast ist 102 geworden.
Alles Gute.
Ja, leider ja. Nicht mehr. Ja. Ich glaube, dass gerade das Besondere am Steirer ist, wir sind ein Haus irgendwie für alle. Mhm. Wir sind ein Haus für, Ab 6 sage ich deswegen, weil wir vor einer gewissen Zeit entschieden haben, dass wir bei Kindern darum bitten, dass ab 6 Jahre. Weil einfach wir gemerkt haben, dass in den letzten Jahren sich so ein bisschen das verändert hat auch, dass wenn es zu laut ist, wenn es zu unruhig ist, das funktioniert für viele andere Gäste einfach nicht. Ja. Mhm. Aber sonst ist es so, ich glaube, wir sind das Haus oder die Häuser eigentlich. Man muss es ja, ich rede immer vom Steinreich, aber es stimmt ja nicht, weil wir die Meierei und der Burgusch, wir machen Taufen, wir machen Erstkommunionen, wir machen Firmenfeiern, wir machen Matura-Abschlüsse oder die werden bei uns zelebriert. Es werden Geburtstage gefeiert, es werden spezielle Anlässe gefeiert, es werden erste Schmusetage gefeiert, es werden erste Kennenlerntage gefeiert, es werden Scheidungen gefeiert, ja, muss ich auch sagen, ja. Es wird die Leich gefeiert bei uns, ja. Mhm. Also, ich glaube, der Steirik begleitet viele Menschen ein bisschen ein Leben lang, ja. Also, wir sind 56 Jahre im Markt, meine Schwiegereltern haben 70 eröffnet. Wir haben ja oftmals schon zweite oder dritte Generationen, manchmal schon vierte Generationen im Haus, ja. Das heißt, das ist schon so, wo dann so gewisse Traditionen begangen werden. Und ich sage jetzt einmal, zum 18. Geburtstag ist der Papa schon in Steirik gegangen oder der Opa mit dem Papa und jetzt geht man auch mit den Eltern. Es sind so besondere Anlässe. Aber wir sind auch ein Lokal für einen ganz normalen, oder wir sind Lokale für den ganz normalen, die Meierei fürs Frühstück oder für einen Espresso oder für ein Glasl Wein an der Wienflusspromenade, wenn es ein schöner Tag ist, oder die Landpartie auf dem Burgusch. Also wir bieten ja durch unsere Standbeine und durch unsere verschiedensten Outlets ein total breites Angebot, also wo wir ziemlich alle abholen. Ja. Mhm. Wien und der Steirik hat natürlich immer die Thematik des Preises, ganz klar. Wir sind ein sehr hochpreisiges Haus, ja, im internationalen Vergleich trotzdem noch ein sehr leistbares Haus, aber schon hochpreisig einfach für den Markt. Und trotzdem haben wir wirklich einen schönen Anteil an Gästen, für die das was ganz, ganz Besonderes ist. Es klingt jetzt plakativ, aber die sparen sich das wirklich ab und legen sich das zusammen und sagen, den besonderen Anlass, den wollen wir da feiern, weil das ist für uns einfach das Besondere und das gibt so viel zurück oder das genießen wir da so sehr. Und ich glaube, das ist schon einfach das Besondere am Haus, dass es wirklich so diese Bandbreite an Gästen hat und vom Schnitzel bis zum Siebengang-Menü einfach alles im Repertoire.
Mhm. Vielleicht zum kreativen Teil des Kochens. Am Gast gibt es ja auch genug Kreativität.
Ja, ja.
Aber zum Kochen vielleicht. Ich habe nachgelesen, Ihr Mann war bei Alain Chapelle, einem der Urheber der Nouvelle Cuisine, Anton Meusmann, der für Königin Elisabeth II. Gekocht hat, bei Joël Robuchon, einem der wenigen mit dem Titel Koch des Jahrhunderts ausgezeichneten. Seine Restaurants hatten insgesamt 30 Sterne. Also Sie selbst haben ja eins von nur 2 Restaurants in Österreich mit 3 Michelin-Sternen. Das alles ist ja per se schon less of the same. Also da kann man nicht davon sprechen, dass das more of the same ist. Das ist alles less of the same. Aber wie kommt man jetzt, okay, das hat man jetzt gemacht, wie kommt man jetzt im Fine Dining zu less of the same?
Mein Mann und ich haben ja eine bewegte Geschichte in Wien hinter uns. Ja. Wir haben uns am Burgusch kennengelernt. Wir sind dann nach unserem Wechsel, also mit unserem Wechsel in den Stadtpark, haben wir das Geschäft in Wien übernommen. Nach 3 Monaten hat der Helmut Österreicher das Küchenhangerl hingeschmissen. Ja. Wir waren mit allen Abwertungen konfrontiert. Also wir haben gemeinsam sehr, sehr viel erlebt. Ja. Das Haus hat sehr viel erlebt. Und auch mein Mann in dieser, also wie wir Wien übernommen haben, war es ganz klar, dass wir unser eigenes Lamm von Burgusch in Wien nicht verarbeitet haben. Ja, zum Beispiel. Also wir haben es zwar produziert, wir haben es am Burgusch verarbeitet, aber in Wien war das nicht gut genug. Also da hat es so einige Befindlichkeiten gegeben, die natürlich durch auch unterschiedliche Küchenführungen da so entstanden sind. Ja, ein bisschen auch eine Eifersucht. Der Burgusch war das Neuere und das Pfiffigere und irgendwas. Die Leute haben alle gesagt, wir fahren so gerne, Burgusch ist so schön und in Wien, aber bei uns ist es sehr schön und ich höre das ja auch oft, dass ich mir Gäste manchmal entschuldigen. Mhm. Und wie das dann alles eigentlich unter eine Führung gekommen ist und wie mein Mann die Küchenführung übernommen hat, sind wir auch so ein bisschen dahingeschwommen. Ja, da gab es noch viele Salzwasserfische und auch viel importierte Produkte und irgendwann einmal, da war so ein Moment und da hat es, glaube ich, auch bei ihm so dieses Klick gemacht, wo er gesagt hat, bevor wir das in einer schlechten Qualität kriegen aus dem Ausland, lassen wir es gleich bleiben. Und was haben wir eigentlich vor der eigenen Haustüre? Und dann hat ja eigentlich dieser vielleicht schon noch ein bisschen ein Erfolgsweg des Hauses begonnen, nämlich die Fokussierung auf Österreich. Was gibt's in Österreich? Welche Süßwasserfische haben wir? Wir haben als wirklich eines der allerersten Häuser, besseren Häuser, einen Karpfen serviert. Da haben alle Leute gesagt, einen Karpfen kannst du essen. Na, ein Karpfen auf der Karten. Aber es war ein großartiger Karpfen. Und das ist, tue ich heute noch wahnsinnig gern, wenn der Gast sagt, naja, aber einen Karpfen. Essen Sie ihn, ich nehme ihn zurück, wenn er nicht schmeckt. Und ich sage jetzt mal 99,9% gesagt, das war jetzt überhaupt nicht so, wie ich das im Kopf hatte. Also es ist so dieser, es begann dieser Fokus auf die absolute Regionalität und trotzdem nicht in eine Ecke stellen und nur dieses Route, also roundabout, keine Ahnung, 60 Kilometer, 90 Kilometer. Aber was haben wir in diesem Land für großartige Produkte? Was können wir herzeigen? Und was macht uns auch individuell außergewöhnlich? Weil ich will ja heute nicht in Paris sitzen und das Gleiche essen wie New York und Tokio und sonst was. Also wo haben wir unsere eigene österreichische DNA? Und da hat viel begonnen, was heute für uns so selbstverständlich ist. Und ich erinnere mich, es ist mehr als 15 Jahre her, mein Mann hat damals das erste Mal von der Orangerie von Schloss Schönbrunn gehört, also in Schloss Schönbrunn gehört. Und dann hat er mich dort angerufen, hat er mich gefragt, ob er sich das anschauen darf. Und das war, das ist ein Schatz, das 250 Jahre Geschichte über Zitrus, ja, Zitrusfrüchte, wurde in der Zeit von Maria Theresia gegründet und von der quasi ins Leben gerufen, weil zu der damaligen Zeit das einfach so schick war, dass man auch aus diese ganz, also weit oder von weit her kommende Pflanzen gezeigt hat. Das hat auch gezeigt, wie weit die Arme von Monarchien gereicht haben. Ja, also eigentlich unglaublich. Und die Limonade war begehrt und die kandierten Zitrusfrüchte und das hat aber niemand verwendet, das hat auch niemand gebraucht und er hat dann mal gefragt, kann man das kaufen und probieren einmal? Ja, brauchen wir jetzt eigentlich eh nicht. Und ja, und wir waren das erste Haus, was damals begonnen hat, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und heute, weiß nicht, kaufen wir mehr als 1000 Kilo Früchte von ihnen. Ja. Und sie waren eigentlich kurz vor dem Momentum, dass sie zugesperrt werden und aufgelassen werden, weil einfach jeder gesagt hat, braucht man nicht mehr, unnötig, kostet nur Geld. Und das ist eigentlich so ein Schatz. Und gibt's, also das ist etwas Besonderes, ja. Das gibt es sonst in keiner, ich kenne es in keiner anderen Stadt, dass ein Restaurant auf so einen Schatz zugreifen kann. Und da gibt es viele Geschichten, die diese Individualität unseres Hauses begründet haben. Ja, und mein Mann war da immer auch ein unglaublicher Partner für unsere Lieferanten, ja. Der war so wahnsinnig, da ist nie über Geld gesprochen worden, was kostet es? Es ist einmal das Produkt gebracht worden, es ist einmal gezeigt worden, also man hat sich angeschaut, toll, das ist, was ist das, für was können wir das verwenden? Und dann ist einmal gesprochen worden, naja, welche Menge kann man produzieren? Okay, das sind jetzt einmal nur 10 Kilo oder 20 Kilo. Also da hat es einfach keine Vorgaben von uns gegeben, was das kosten darf und wie viel Menge wir brauchen, sondern wir haben gesagt, wir schauen uns das einmal an, wir verarbeiten das und wenn es mehr ist, ist mehr. Ja? Also auch eine unglaubliche Zusammenarbeit mit Lieferanten auf Augenhöhe. Und das Haus hat dann einfach Bühne geboten für diese Produkte und den Lieferanten auch die Chance geboten, dass ihre Produkte einfach stärker nachgefragt werden. Und damit auch sogar, sage ich jetzt einmal, Lebensgrundlagen sich verbessert haben, beziehungsweise überhaupt erst möglich geworden sind, dass die Landwirtschaft sich so entwickelt hat und dass die so viel auch Umsatz machen, dass sie sich das leisten können, das was sie tun, ja. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was du heute einfach im Steyrreich und inzwischen schönerweise wirklich in vielen, vielen anderen Häusern auch in Österreich hast, du kannst einfach Österreich erschmecken und erspüren. Und ich glaube, das ist das, wo mein Mann schon sehr starker kreativer Wegbereiter war und wo er sehr, sehr visionär, sehr früh, vielleicht auch aus Intuition, vielleicht es war sicher nicht aus geplant, ja, es gibt ja heute viele Konzepte, die sehr durchgeplant sind, da war wenig geplant, sondern hat eines das andere eigentlich ergeben. Und das war das Schöne dann eigentlich, man hat dann irgendwo so ein bisschen, das war schon ein bisschen in Insiderkreisen so, na, der Reitbauer, der ist so, das ist ein Mensch, da kann man kommen mit besonderen Sachen. Und der weiß das zu schätzen, der respektiert den Partner, ja, den Produzenten, und stellt die Produkte in das schönste Licht. Und er sagt auch, dass einfach einmal ein Produzent zu ihm gesagt hat, naja, aber ich will ihnen eigentlich mein Produkt gar nicht geben, weil das erkenne ich ja dann nimmer, wenn es dann da am Teller liegt, ja. Auch etwas Richtiges. Diese Maskierung von etwas, ja, wo man einfach sagt, das Grundprodukt ist ja so stark, braucht es ja nicht. Also das sind so Dinge, da, glaube ich, hat mein Mann sehr viele Wege neu beschritten und hat damit auch diese Kreativität und auch das nach außen hin so gesehene Interessante für dieses Haus geschaffen.
Ist das Dinge, die man findet? Ist da der Ratschlag an sich selber, bleib offen und geht einen Weg, dann kommt man auch zu dir oder geht ihr auch so auf Exploration, geht ihr auf die Suche, inspiriert ihr euch?
Absolut. Es gibt keinen Ausflug in eine andere Stadt, wo wir nicht alle Märkte abklappern, die es dort gibt. Ja. Wir haben vor, weiß ich nicht, 12 oder 13 Jahren in Rom die Puntarelle für uns entdeckt. Gab es damals in Österreich nicht, heute das ist ein gängiges Gemüse. Ja. Haben wir mitgenommen, eingekauft, heimgebracht, probiert, herausgefunden, was ist es. Kann man es in Österreich anbauen? Damals noch nicht. Inzwischen wird es in Österreich angebaut. Und das sind viele Dinge. Wir waren jetzt in Tokio im Jänner und auch da wieder auf den Märkten findest du immer wieder neue Dinge, die vielleicht dort eine lange Kultur haben oder eine lange Historie, aber man bei uns halt einfach nicht kennt. Und das nimmt man dann wieder so ein bisschen her und schaut mal, kann man das für uns verwenden? Ist das ein tolles Produkt oder ist das ein interessantes Produkt? Kann man das für uns, für irgendwas umsetzen und so? Also das, ich glaube, die Offenheit, sich zu behalten und bewahren, die Neugier, das ist ganz wichtig.
Was ist für Menschen, die ins Steirereck kommen, less of the same? Kennen die nicht schon alles? Also wie balanciert man zwischen Anfängerinnen und fortgeschrittenen Gästen, sage ich jetzt mal, Gästinnen und Gästen?
Das ist schwierig. Ich glaube, dass der fortgeschrittene Gast manchmal auch ein sehr müder Gast ist und ein oftmals viel schwieriger und unzugänglicher Gast als ein neuer, frischer Gast, wie es in meinem Leben ist. Hat man schon viel gesehen? Ist man schon ein bisschen fadisiert? Schaut man immer so genau hin? Ist man schon? Und das ist für uns auch oftmals, wir brauchen auch ein bisschen einen Gast, der offen ist, der bereit ist, auch von sich ein bisschen was zu geben. Und wenn das nicht ist und wenn er sagt so quasi, ich lehne mich da jetzt zurück und schaue mir das alles an und dann ja und eh, das kann manchmal nichts werden. Ja? Und das ist total schade, weil der Gast eigentlich etwas auf der Strecke lässt, was wir ihm anbieten könnten. Ja? Da gibt es eine lustige Geschichte. Wir hatten zwei Schweizer und die sind im hinteren großen Raum bei uns gesessen und wir haben wirklich mit jedem Nachbartisch eine wirkliche Gaude gehabt. Das ist, dort ist gespaßt worden, da ist gelacht worden. Nur die zwei waren wie zwei unknackbare Nüsse. Und am Ende, vor der Rechnung, rufen sie mich her und fragen mich, warum denn mit ihnen keiner einen Scherz macht. Und ich habe dann schon gesagt, wissen Sie, es ist halt schwierig, wenn nichts zurückkommt, dann ist halt jeder, weil man versucht das ja. Also bei mir ist es so, ich bin fast immer im Restaurant. Ich versuche mal, die meisten Tische selber aufzunehmen. Da kriege ich so dieses erste Grundgefühl für einen Tisch. Ja, ein bisschen aufpassen, ist ein bisschen vorsichtig oder sind ein bisschen heikel oder sind lustig oder ist ja egal. Oder sind miert oder grantig oder irgendetwas. Ist ja egal. Du hast so ein bisschen ein Grundgefühl für einen Tisch. So beginnt vieles. Ja. Und wenn du dann schon merkst, Obacht, da ist jetzt damals die Mauer aufgebaut, dann sagt, okay, schauen wir. Und mein Personal weiß das ja auch. Die probieren ja auch, die versuchen zu reden und ein Gespräch zu beginnen und so. Das ist ja auch das, was sie versuchen. Und dann merkt man so, okay, ein bisschen in sich ruhend oder in sich gekehrt. Und das ist dann einfach schwierig, dass da was kommt, ja, oder dass wir was geben und wenn da nichts kommt, ich sage immer, wir sind keine Animateure. Das ist nicht unser Job. Ja. Wir sind Gastgeber, wir machen das wahnsinnig gern und total auch mit Herz und Spaß. Aber da muss halt auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen oder müssen wir bekommen, was geht.
Ich habe eine Bekannte, die eine Gastronomin ist, die mir ein Zitat von irgendjemand anderem gesagt hat, einem anderen Gastronomen gesagt hat, der Gast ist ein Tier. Aber das ist bei euch wahrscheinlich nicht so, oder?
Selten. Selten. Nein, es ist schon, also sehr Tier im Sinne von die Frage, ob es das Essen betrifft, ob es das Benehmen betrifft. Also da haben wir eigentlich wenig Themen mit sowas. Nein.
Trends gibt es ja in der Gastronomie und in der Küche auch. Welche spüren Sie? Auf welche reagieren Sie? Welche setzen Sie selbst? Welche nehmen Sie schon früh vorweg? Wie funktioniert das?
Wir haben, ist auch mein Mann hat in Frankreich gearbeitet und Alain Chapelle war auch schon ein Koch, der immer einen starken Fokus auf Gemüse gesetzt hat. Also mein Mann hat immer schon wahnsinnig gern mit Gemüse gearbeitet und wir hatten sehr früh, das ist jetzt mehr als 26 Jahre her, hatten wir in Bogusch eine Speisekarte, wo aus steirischen Gärten, aus den steirischen Flüssen und Bächen und aus von den steirischen Almen, also quasi Gemüse, Fisch und Fleisch angeboten worden ist. Das heißt, wir haben sehr früh einen für uns guten Zugang mit Gemüse gefunden und wir haben das, ist auch immer ein starker Fokus gewesen, zu Zeiten, wo viele, vor allem Männer, muss man wirklich sagen, noch gesagt haben, na, Gemüse ist ein Beilog, das macht ja keiner denken. Heute ist das ganz anders, heute ist sowas ganz interessant, heute sind viele Menschen offener, auch Männer, einfach, es hat sich da sehr, sehr viel getan. Ja. Das heißt, Gemüse war für uns immer ein tolles Thema und war überhaupt kein... Vegan war zum Beispiel für uns, ist für uns eine Schwierigkeit, ja, weil wir eine Landwirtschaft in der Steiermark haben. Wir haben eine eigene Viehzucht, ja. Wir versuchen dort mit dem maximal möglichen Tierwohl, ja, und auch eine großartige Qualität zu erzeugen. Und wir haben uns einfach zum Beispiel mit vegan immer schwer getan, ja. Und ist auch ein Thema, wo wir sagen, wir machen vieles in unserem Haus möglich, aber wir kochen nicht vegan, ja, weil für uns zum Beispiel das Milchprodukt oder auch Honig und das Bienenprodukt einfach ein essentielles ist, was wir gerne verwenden und wir wollen uns das nicht versagen. Ja. Also es sind schon Dinge, wo ich sage, man muss auch bei Trends aufpassen, passt das zu mir, bin das ich und kann ich das auch so leben? Ich sage immer, die Molekularküche war für mich so ein klassischer Trend. Es haben, weiß ich nicht, 5 Köche auf der Welt haben das unglaublich großartig gemacht und 95% haben es furchtbar gemacht und alle Leute haben dann gesagt, bitte hören Sie mal auf mit der Molekularküche. Dieser Scheu und Rauch, das ist. Aber das ist das Problem, ja. Wenn es dann mittelmäßig umgesetzt wird, ja, und der Gast es erleiden muss, dann wird ein Trend sehr schnell zu einem Negativtrend. Und das ist natürlich dann, weil vieles ist ja gut, was passiert, ja, ist natürlich dann schade. Also bei Trends muss man ein bisschen aufpassen.
Das klingt für mich auch ein bisschen, kenne dich selbst, oder?
Na, vor allem einfach, wenn du für etwas stehst, wenn du, ist immer schwierig, ist ein Unterschied. Wir sind ein Haus, was es lange gibt. Wir haben schon eine gewisse breite Basis, für was wir stehen. Natürlich denken wir immer wieder auch über die eingefahrenen Dinge nach und versuchen da trotzdem noch was zu verändern und zu verbessern. Nämlich, wir reden immer von Verbessern eines Produktes. Wenn du natürlich ein neues Restaurant aufsperrst, dann bist du natürlich unsicher. Ja? Du kennst dich, du weißt, wo du gearbeitet hast, du hast eine gewisse Vision, aber dann weißt du nicht, wenn es die Leute annehmen, jetzt habe ich mein Lokal dort, ist das so, wird das irgendwie funktionieren und so. Also, und da ist die Gefahr dann schon manchmal, wenn man nicht das Durchhaltevermögen hat oder nicht auch an sich selbst glaubt, dass man dann vielleicht zu schnell was aufgibt, was schade ist, und in eine andere Richtung wechselt, man glaubt, ah, das funktioniert jetzt, machen wir was anderes, und dann gänzlich untergeht, weil man muss ja dem Gast auch Zeit geben. Das ist das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Das, was wir für uns als unsere Blase sehen, das ist ja für viele andere 1% von ihrem täglichen Leben. Das heißt, wir kommen ja da quasi gar nicht vor, ja. Das heißt, wenn der einmal da war, dann ist das einmal das, also, das dauert ja alles viel länger, bis etwas durchdrungen ist. Ja, man, in der Werbung weiß man das am allerbesten. Wie lange muss es wiederholt werden? Wie oft muss es wiederholt werden? Damit es sickert. Ja. Mhm. Bei uns ist das genauso. Und da muss man auch einen gewissen Atem haben, dass man vielleicht einmal sagt, nein, ich stehe zu meinem Konzept und ich das bin ich. Das ist das, was ich vertreten möchte. Und muss mein Durchhaltevermögen zeigen.
Ich habe neulich vom Dieter tatsächlich jetzt erzählt, ein Zitat von dem in Werbekreisen berühmten Werber John Haggerty gehört. Ich paraphrasiere, der hat gesagt, 80% ist Strategie, aber 80% ist Ausführung. Und als oberste Gastgeberin sind Sie auch für die 80% Ausführung verantwortlich. Wie kann man sich das nochmal vorstellen? Welchen Stellenwert spielt Kochen, welcher Service? Wie spielt das zusammen? Wird das geplant? Wird das gedacht? Ist das entstanden?
Also ich glaube, auch beim Service entwickelt man sich trotzdem immer wieder weiter. Man ist vielleicht auch viel unterwegs oder man schaut sich Dinge an oder man sieht etwas und sagt, das möchte ich anders machen, das passt mir nicht mehr so oder das ist nicht gut genug oder wie auch immer. Das eine oder das andere funktioniert in der Spitzengastronomie sicher nicht. Ich glaube, es ist ganz entscheidend für den Gesamterfolg eines Hauses, dass beides Hand in Hand geht. Und das Lustige ist, dass für einen Gast 80% das Essen wichtig ist und 20% der Service. Und für andere Gäste ist Essen auch wichtig. Aber wenn Service nicht passt und es nicht lustig ist oder fad ist oder überheblich ist oder, also dann, jeder hat da so ein bisschen eine andere Bandbreite, was für ihn wie oder für sie wichtig ist. Ich glaube, dass wir im Service natürlich genauso an der Qualitätsschraube drehen. Für mich ist das beste Beispiel, wie schenke ich Wasser ein. Ja? Es ist einfach so, wie schenke ich Wasser ein? Wie laut ist Wasser einschenken? Wie viel spritzt auf die Seite? Es sind so die Kleinigkeiten, die bei uns das ausmachen. Es ist wirklich diese Millimeterarbeit, die es unterscheidet. Ja? Wo ich einfach sage, man kann so oder so machen. Ja? Man kann eine Rechnung legen, auch das ist so ein gutes Beispiel. Man kann eine Rechnung legen oder man kann eine Rechnung legen. Und wenn ich eine Rechnung respektvoll lege, weil der Gast jetzt gerade 800 Euro bei mir zahlt, dann erwarte ich mir, dass diese Rechnung wirklich respektvoll mit einem echten Danke und einer Höflichkeit und einem Respekt dem Zahler gegenüber gelegt wird. Ja? Und das sind diese Feinheiten, die, wo es natürlich an uns liegt, ja? wo wir diese Vorgabe geben und sagen, du, schau, bei uns machen wir das so. Oder bei uns machen wir das so. Und das ist, wenn man von auswärts kommt, ist es für viele neue Mitarbeiter wirklich wahnsinnig anspruchsvoll, dass sie da in das Haus hineinwachsen, weil es so viele Kleinigkeiten gibt. Wir haben ein Erfrischungstuch, das ist auf einem Silbertablett und diese Gravur des Silbertabletts ist immer auf 12 Uhr. Es ist die Kleinigkeit. Aber ich will nicht 90 Teller irgendwie haben, ich will 90 Teller gleich haben. Und das kann man natürlich sagen, ist jetzt, ja, vielleicht ein bisschen glackeriert, das macht jetzt, ja, aber es macht trotzdem auch einen Unterschied und es ist wie beim Essen. Wir richten ein Gericht, das Saibling im Bienenwachs zum Beispiel ist unser einziges Signature-Tisch. Wir haben das seit 2012 auf der Karte, das heißt 14 Jahre. Wir haben das wahrscheinlich, keine Ahnung, 100.000 Mal angerichtet, ich weiß es nicht. Ja. Und wenn da immer irgendwer das anders macht, na, es gibt eine gewisse Vorgabe, so wird es angerichtet und so ist es. Und wenn der Gast das 10. Mal gegessen hat, dann schaut es 10-mal gleich aus. Ja. Das ist auch eine Art von Qualität, die ich in so einem Haus erwarte. Und das sind viele, viele, viele Kleinigkeiten, die es dann zu einem großen Ganzen machen. Und das ist, wie gesagt, der eine Gast legt auf sowas Wert und sieht das sehr genau. Ja. Und der andere Gast sieht das gar nicht und sieht dafür andere Dinge ganz genau. Jeder ist in der Aufnahme und im Bewusstsein unterschiedlich.
Wie geht's weiter im Steilwerk?
Wir planen gerade den Umbau der Meierei. Die Meierei ist eigentlich unser letzter Bereich, der noch nicht so ganz eine eigene Identität bekommen hat. Also wir haben Gastronomie drückt sich auch sehr stark durch Architektur aus, weil Architektur bringt immer stark Wohlbefinden und Wohlfühlen. Und wie wir in den Stadtpark übersiedelt sind, haben wir damals mit Art vor Art zusammengearbeitet und das war damals für das Haus, also meine Schwiegereltern haben damals noch sehr viel, also es war ein Gemeinschaftsprojekt, meine Schwiegereltern und wir haben sehr viel gemeinsam entschieden. Und die haben sich dann zurückgezogen, dann ist der Helmut Österreicher gegangen, das hat sich so viel verändert, ja. Und der Bayer später haben wir gesagt, das ist irgendwie, das passt nicht mehr zusammen. Und wir haben dann 2013, 14 mit einem wirklich großen Umbau dieses Restaurant neu interpretiert. Und das ist jetzt das, wo ich sage, jetzt ist das Steirek dort angekommen, auch architektonisch. Ja. Das Gleiche haben wir in Bogusch gemacht. Da war es auch so, wir haben 25 Jahre, das ist aus einem einfachen Wirtshaus mit 4 Mitarbeitern, ist da ein Betrieb entstanden mit 50 Mitarbeitern. Ja. Also da ist ja ganz viel auf der Strecke geblieben und war dann nicht mehr nachgezogen worden. Und wir haben auch gesagt, mit einem großen Umbau, wir machen das jetzt einmal richtig, dass die nächsten 25 Jahre wieder hält. Sowohl in der Organisation, wie auch in der Architektur und in dem Wohlbefinden. Und natürlich stößt das viele Menschen vor den Kopf, weil es natürlich auch so geht, ja, aber das war jetzt 25 Jahre, das war so schön, da hätte sie nichts ändern müssen. Na, wir hätten ja nichts ändern müssen, aber wir haben es für uns ändern müssen. Für einen selbst muss man es ändern, damit man dann irgendwo dieses Wohlbefinden empfindet, in den Job zu kommen oder ins Geschäft zu gehen und diese Höchstleistung bringen zu können. Und die Meierei ist jetzt, denke ich, dieses letzte Puzzle, was wir vollbringen, wo wir jetzt gerade dann arbeiten, dass wir das architektonisch umbauen, dass wir das einfach jetzt einerseits auf den Ist-Stand bringen, ja, und auch zukunftsfit machen. Also es wird uns nicht fad.
Sehr schön. Vielen Dank.
Danke.
Danke für das Gespräch, danke fürs Kommen. Liebe ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, subscribe, teilt, macht, was ihr wollt. Wir freuen uns. Less of the same. Wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Dabeisein.